Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Deutschland will Griechenland helfen, aber nur unter Bedingungen. Doch kann das den Staatsbankrott noch verhindern? Und wie schlimm wäre der eigentlich? Wir berichten aus Berlin und fragen den Ökonomen in Brüssel. Im Golf von Mexiko sind bis jetzt alle Versuche gescheitert, die Ölpest zu stoppen. Die Schweiz versuchte Weißrussland zur Abschaffung der Todesstrafe zu bewegen und scheiterte. Und eigentlich wollte er studieren, doch er wurde Kindersoldat. Gespräch mit Manoj, dem früheren Tamil Tiger. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Uli Zindl mit den Nachrichten.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel knüpft Notkredite für Griechenland an Bedingungen. Insbesondere hat sie von Griechenland weitere massive Sparanstrengungen gefordert und mahnte gleichzeitig zu Geduld. Nach Einschätzung des Präsidenten des Internationalen Währungsfonds IWF, Dominik Strauss-Kahn, könnten die Verhandlungen des IWF in Athen noch mindestens bis Anfang Mai dauern. Erst dann könne das deutsche Bundeskabinett über das weitere Vorgehen entscheiden. Eine Debatte über einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone lehnte Merkel ab. In Polen kandidiert Jaroslaw Kaczynski, der Zwillingsbruder des verstorbenen Präsidenten Lech Kaczynski, bei der Präsidentenwahl Mitte Juni. Das melden verschiedene polnische Medien. Die rechtskonservative Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit habe Jaroslaw Kaczynski nominiert, heißt es weiter. Bis 2007 war Jaroslaw Kaczynski während zweier Jahre Ministerpräsident Polens. Als Favorit für die Wahl gilt zurzeit allerdings der interimistische Amtsinhaber Bronisław Komorowski. Lech Kaczynski war vor gut zwei Wochen bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen. Der Erdölkonzern BP versucht, nach dem Untergang einer Bohrplattform im Golf von Mexiko den Auslauf des Öls zu verhindern. Eine der Maßnahmen sieht vor, das Leck in 1500 Meter Tiefe mit Unterwasserrobotern zu schließen. Zudem werden Entlastungsbohrungen vorbereitet. Die Bohrinsel gehört dem weltgrößten Betreiber von Bohrprojekten auf dem Meer, der Transocean, mit Sitz in Zug. In Italien haben Ministerpräsident Silvio Berlusconi und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin mehrere Energievereinbarungen abgeschlossen. Unter anderem geht es um gemeinsame Forschungsprojekte in der Atomforschung. Bei dieser Gelegenheit kündigte Berlusconi an, innerhalb der nächsten 3 Jahre mit dem Bau eines Kernkraftwerks in Italien zu beginnen. Italien hatte 1987 in einer Volksabstimmung der Atomenergie im eigenen Land abgeschworen. In Sudan hat Amtsinhaber Omar al-Bashir die Präsidentenwahl gewonnen. Bashir erhielt gemäß Angaben der Nationalen Wahlkommission 68% der Stimmen. Die ersten allgemeinen Wahlen in Sudan seit 24 Jahren entsprechen aber laut Wahlbeobachtern nicht internationalen Richtlinien. Die wichtigsten Oppositionsparteien hatten die Wahlen boykottiert. In einer Fernsehansprache bestätigte Bashir seine Absicht, im Januar wie vorgesehen ein Referendum durchzuführen zur Unabhängigkeit Südsudans. In Irak hat eine Wahlprüfungskommission zahlreiche Stimmzettel der Parlamentswahlen für ungültig erklärt. 50 Kandidaten hätten gar nicht zur Wahl antreten dürfen, wegen Verbindungen zur verbotenen Baath-Partei des früheren Machthabers Saddam Hussein. Der Entscheid der Wahlprüfungskommission könnte die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Partei des unterlegenen Ministerpräsidenten al-Maliki kippen lassen. Einzelne der Betroffenen standen nämlich auf der Liste des früheren Regierungschefs Alawi. Dessen Bündnis hatte bei der Wahl vom 7. März 91 Mandate gewonnen, al-Malikis Partei 89. Der Autobauer Volkswagen sieht großes Potenzial im chinesischen Markt und stockt deshalb seine Investitionen dort auf. Vorgesehen sind Mehrausgaben von 1,6 Milliarden Euro und damit insgesamt 6 Milliarden, wie der Konzern mitteilt. Unter anderem sollen 2 neue Standorte aufgebaut werden. Zudem will VW in China neue Modelle und Technologien einführen. Der Konzern hatte zwischen Januar und März 60% mehr Autos verkauft als ein Jahr zuvor. Der Vorstand der FDP geht auf Distanz zur Großbank Credit Suisse, da diese Milliardenboni auszahlen will. Der Parteivorstand empfiehlt den Aktionären an der Generalversammlung vom kommenden Freitag, den Vergütungsbericht abzulehnen. Für das Jahr 2009 sollen den Topkaderleuten knapp 150 Millionen Franken ausbezahlt werden. Allein Konzernchef Brady Dugan erhält einen Bonus von 18 Millionen Franken. Zudem verteilt die Bank aus einem langfristigen Programm mehr als 56 Millionen Aktien im Wert von gut 3 Milliarden Franken. Derlei Entschädigungen stünden in keinem Verhältnis zur geleisteten Arbeit oder zum unternehmerischen Risiko, schreibt der FDP-Vorstand. Laut dem Bundesamt für Straßen Astra kann der Gotthardstraßentunnel nicht ohne Totalsperrung saniert werden. Bislang beschränkten sich die Unterhaltsarbeiten auf nächtliche Tunnelsperrungen. Um den Straßentunnel für weitere 25 Jahre betriebsbereit zu halten, müssen die Zwischendecke angehoben und sicherheitstechnische Anlagen erneuert werden. Diese Arbeiten könnten nicht auf einzelne Nächte aufgeteilt werden, erklärt das Astra. Das Bundesamt will in diesem Zusammenhang den Bahnverlad für Autos und Lastwagen prüfen, aber auch die Passstraße länger als bisher offen zu halten. Der ehemalige Bundesrichter Claude Rouillet wird die Untersuchung leiten zum Tod eines Häftlings in der Strafvollzugsanstalt Boschü im Kanton Waadt. Dies meldet die Waadtländer Regierung. Vor eineinhalb Monaten hat ein Häftling in Boschü nachts seine Zelle in Brand gesetzt. Das Feuer konnte gelöscht werden, der Häftling hingegen wurde zu spät aus dem Rauch gerettet. Der Fall war zuerst von einem ehemaligen Waadtländer Kantonsrichter untersucht worden. Nach wenigen Tagen warf dieser jedoch das Handtuch. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.804 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.236 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 43,42 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 07,53. Das Wetter. Heute Abend gibt es in den Alpen und im Süden einige Schauer oder Gewitter. Morgen scheint im Flachland oft die Sonne. Den Alpen entlang sowie in Graubünden und Tessin ist es am Morgen noch bewölkt und stellenweise auch nass. Tagsüber wird es auch hier freundlicher. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Im Norden bläst Brise. Am Mittwoch scheint überall die Sonne bei rund 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Angela Merkel will Griechenland helfen mit Milliarden und harten Auflagen, doch das wird kaum reichen, der Bericht aus Berlin und das Gespräch mit dem Ökonomen. Dann Lukaschenkos ausgeschlagene Hand, wie die Schweiz den weißrussischen Autokraten umwarb, vergebens. Jaroslav Kaczynski war politisch erledigt, nach dem Tod seines Zwillingsbruders versucht er ein Comeback. Der Ölteppich im Golf von Mexiko droht die Küste zu erreichen und die Politik. Schließlich über den Kriegszoll der Tamil Tigers und die Begeisterung zu den Kämpfern zu gehören. Gespräch mit Manoj über sein Leben als Kindersoldat. Und nie war Angeln schöner. Besuch im Osten Australiens, wo es regnet in Strömen und sich alle freuen darüber. Echo der Zeit, die Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt als Podcast im Internet echo.drs.ch. Griechenland kann seine Schulden bei den Banken nicht bezahlen und braucht Geld, viel Geld, und die Zeit drängt. Doch Deutschland ziert sich. Sie wolle nichts überstürzen und die geschätzten 8 Milliarden Euro, die alleine Deutschland beisteuern soll, zum internationalen Rettungspaket nur mit Auflagen freigeben, sagte Kanzlerin Merkel heute. Doch Griechenland im Stich lassen, das werde sie nicht. Merkel sprach an einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Es ging darum, die Märkte zu beruhigen und die Parteien. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Deutschland ist verschuldet wie nie. Allein in diesem Jahr muss Finanzminister Schäuble neue Kredite über 100 Milliarden Euro aufnehmen. Und jetzt also noch Griechenland. Die Aussicht, vielleicht bald weitere 8 Milliarden aufbringen zu müssen, hat die deutschen Politiker aufgeschreckt. Besonders jene, die derzeit um eine Wiederwahl kämpfen, wie Andreas Pinkwart in Nordrhein-Westfalen. Auf dem Parteitag am Wochenende spielte der Innovationsminister von der FDP die Populismuskarte, die Deutschen zu erst oder zumindest auch, hieß die Losung.
Wer Griechenland Milliarden an Hilfen in Aussicht stellt und sich dann vor die deutschen Arbeitnehmerinnen und die kleinen Betriebe stellt und sagt, für euch ist kein Geld zur Entlastung da, meine Damen und Herren, der schlägt den Bürgern ins Gesicht.
Pinkwart steht mit seiner Sorge um die Griechenlandhilfe nicht allein. Reihum meldeten sich CSU-Politiker, die befürchten, dass Deutschland eine Zeche bezahlt, die nichts bringt und nur weitere Begehrlichkeiten weckt. Sie sehen es lieber, wenn Griechenland aus der Eurozone austreten und seine Probleme selber lösen würde. Eine Idee, mit der auch der sächsische Ministerpräsident Tillich von der CDU liebäugelt.
Ich glaube, dass es zumindest eine Alternative ist, die man nicht gleich vom Tisch streichen sollte.
Es ist eine heikle Diskussion. Und so war es denn keine Überraschung, dass Bundeskanzlerin Merkel heute Nachmittag eilends versuchte, das mottende Feuer auszutreten. Sie weiß, dass gerade die Exportnation Deutschland auf einen stabilen Euro angewiesen ist. Dazu kommt die europäische Solidarität, gerade nachdem Merkel bisher beim Griechenland-Paket eher gebremst hatte. Deutschland werde Griechenland natürlich helfen, sagte die Kanzlerin heute. Allerdings nur unter Bedingungen und erst dann, wenn der IWF seine Verhandlungen abgeschlossen habe.
Wenn Griechenland bereit ist, auch harte Maßnahmen zu akzeptieren und nicht nur für ein Jahr, sondern für mehrere Jahre, dann haben wir eine gute Chance, den Euro als stabile Währung für uns alle zu erhalten und zu sichern. Und genau dahin geht mein Bestreben. Und deshalb müssen wir uns noch einige Tage gedulden, was den Umfang der Programme, auch die genauen Zahlen anbelangt.
Im Moment gehen die Experten davon aus, dass Deutschland mit rund 8 Milliarden knapp einen Viertel des europäischen Unterstützungspakets von 30 Milliarden Euro zu tragen hätte. Für diesen Kredit müssten die Steuerzahler allerdings nur dann haften, wenn Griechenland das Geld nicht zurückzahlen könnte. Ein hohes Risiko, findet die Opposition. Sie will deshalb, dass auch die Banken an den Kosten beteiligt werden. Die, sagt Gesine Lötsch, die designierte Parteichefin der Linken, seien schließlich an der Misere mitschuldig und hätten erst noch kräftig daran verdient.
Es kann kein Rettungspaket geben, ohne dass die deutschen Banken und andere Banken natürlich auch, aber wir sind ja hier für Deutschland zuständig, mit in die Verantwortung genommen werden.
Diesen Wunsch verstehe sie sehr gut, sagte Merkel heute dazu knapp. Doch jetzt gehe es um die Stabilität der europäischen Währung und da seien staatliche Garantien unverzichtbar. Dass damit die Diskussion wirklich vom Tisch ist, sich die Kritiker und die skeptische Bevölkerung beruhigen, glaubt allerdings niemand. Denn es ist, wie gesagt, Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Und dann, wenn in ein paar Tagen das Hilfspaket wirklich steht, müssen ihm auch noch der Bundestag und der Bundesrat zustimmen. Spätestens Mitte Mai soll es soweit sein.
Angela Merkel, die versucht, den deutschen Steuerzahlern beizubringen, warum Deutschland mit drin hängt und nun mit Milliarden für griechische Misswirtschaft gerade stehen soll, so wie das die Rettungspläne vorsehen. Doch warum eigentlich? Griechenland kann seine Schulden nicht mehr bedienen. Wäre es nicht sinnvoller, jetzt einen harten Schnitt zu machen und den griechischen Staatsbankrott einfach hinzunehmen? Ich sprach darüber mit dem Ökonomen Daniel Gross vom Forschungsinstitut Center for European Policy Studies in Brüssel.
Ein weicher Bankrott wäre in der Tat vielleicht noch die beste Variante. Das hieße aber, dass man die Finanzmärkte dafür überzeugen müsste, dass am Ende Griechenland doch seine Schulden bedienen kann, dass es aber nur einen Zahlungsaufschub braucht.
Was wäre ein weicher Bankrott?
Ein weicher Bankrott würde sagen, Griechenland sagt den Märkten, wir haben weiterhin vor, alles zurückzubezahlen, aber für die nächsten 3-4 Jahre brauchen wir etwas Luft, wir haben die Liquidität nicht. Bitte streckt uns unsere Fälligkeiten auf das Jahr 2015, sagen wir mal.
Und jetzt den Banken zu sagen, so wie man das bei privaten Unternehmen wohl tun würde in der Situation, ihr habt investiert, ihr habt das Risiko gekannt, wir können leider jetzt nicht mehr zahlen, ihr müsst das hinnehmen?
Das wäre natürlich dann die harte Variante. Und die hieße aber leider de facto wohl, dass Griechenland dann nicht mehr wirklich ein voller Teil der Währungsunion ist. Denn an dem Tag, wo Griechenland das verkündet, wird ja seine gesamte Staatsschuld von den Ratingagenturen wohl auf das unterste Niveau gesetzt. Die griechischen Banken können sich also nicht mehr bei der EZB refinanzieren. Und damit ist Griechenland oder das griechische Finanzsystem de facto von dem Finanzsystem des Euroraums ausgeschlossen und hätte dann ein bisschen so einen Status wie Montenegro. Der Euro würde noch gebraucht werden in Münzen und Geldscheinen, aber in Wirklichkeit wäre das Land abgekoppelt.
Mit anderen Worten, diese harte Variante ist sowohl politisch wie ökonomisch vom Tisch.
Sie ist ökonomisch mit enormen Kosten verbunden. Es fragt sich aber nur, ob sie noch zu vermeiden ist. Denn mittelfristig gesehen kann Griechenland nicht überleben, wenn die Finanzmärkte weiter auf diesen sehr hohen Risikoprämien beharren. Denn selbst wenn der griechische Staat keine Finanzierung braucht, müssen sich doch die griechischen Bankenunternehmen weiterfinanzieren. Und bei Risikoprämien von 6-7% halten die es nicht lange durch.
Wir haben nun ein Rettungspaket, Europäische Union, Währungsfonds, wenn ich Sie richtig verstehe, wird das nicht ausreichen?
Das ist nun ganz eindeutig. Die 45 Milliarden, die für dieses Jahr veranschlagt werden, sind vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Märkte wissen, langfristig gesehen reicht das nicht. Und das ist ja das Einzige, was die Märkte interessiert. Denn sie müssen ja eine Garantie haben, dass Griechenland für die nächsten 10 Jahre seine Schulden bezahlen kann.
Varianten wie Umschuldung, eben ein Teilverzicht der Gläubiger, das heißt es heute nochmal eindeutig von der Europäischen Union, das sei unmöglich, das sei vom Tisch. Wie beurteilen Sie dieses Statement?
Das ist natürlich etwas, was die Politiker sagen müssen, denn selbst wenn sie auch nur andeuten, brechen natürlich die Märkte noch mehr zusammen. Aber es ist ganz klar, dass wir darüber nachdenken müssen und dass es unter Umständen die einfachere und vielleicht auch die weniger schmerzliche Variante sein kann, denn je länger man die Probleme hinausschiebt, desto größer werden sie und dann wird es halt auch immer teurer.
Warum eigentlich diese Anstrengung auf Griechenland jetzt mal krut ökonomisch argumentiert? Ist Griechenland überhaupt systemrelevant für die Europäische Union, für den europäischen Währungsraum?
Das wird gerade getestet. Sieht erstmal so aus, als wäre das nicht der Fall. Griechenland ist weniger als 3% des Bruttosozialproduktes der Eurozone und es hat keine einzige systemische Bank. Man könnte also sagen, warum nicht einfach Griechenland links liegen lassen und in den Bankrott schicken? Das Problem ist halt, wir wissen nicht, wie die Märkte dabei reagieren werden. Im Fall Lehman hat man das auch gedacht. Dann kam es zum Zusammenbruch der Finanzmärkte. Wird dies im Fall Griechenland auch der Fall sein? Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, aber wir wissen auch, dass es auch keine Garantie für das Gegenteil gibt.
Das heißt, die Politik traut sich ganz einfach nicht, dieses Experiment einzugehen?
Genau. Wir haben ja gesehen, im Februar gingen erstmal die Märkte in Griechenland und allen anderen südeuropäischen Volkswirtschaften gemeinsam runter. Und es war ganz klar, wenn auch Spanien mit in den Strudel gerissen wird, dann wird es sehr, sehr teuer, dann kann die Eurozone nicht mehr überleben. Heute sieht es anders aus. Heute steht Spanien relativ gut da. Ob das morgen auch so sein wird, das ist ein Bankspiel, was die Politik offensichtlich unternehmen wollen.
Wie steht es denn eigentlich um diese anderen Staaten überhaupt, die jetzt sehr stark verschuldet bis überschuldet sind und die immer wieder genannt werden? Kann das Risiko sich da ausbreiten?
Es ist ziemlich klar, dass Portugal im Grunde genommen als Land sich in einer ähnlichen Situation befindet wie Griechenland. Nur halt, dass dort es etwas weniger Staatsverschuldung gibt, dafür aber umso mehr private Schulden. Und wenn die Finanzmärkte anfangen, auch den privaten Schuldnern in Portugal das Geld abzuschneiden, dann bricht die portugiesische Wirtschaft zusammen und damit früher oder später auch der Staat. Deswegen sieht es mittelfristig bis langfristig für Portugal relativ schlecht aus. Spanien dagegen und natürlich Italien auch hängen viel weniger von den internationalen Kapitalmärkten ab. Die können auch sich durch ihre eigene Ersparnis finanzieren und deswegen halte ich heute dort die Gefahr für einen Staatsbankrott für sehr gering.
Mit anderen Worten, aus jetziger Sicht ist Griechenland als Finanzproblem für die Europäische Union zwar eine schwierige Herausforderung, aber nicht die totale Krise.
Das ist ganz klar. Die Europäische Union könnte ohne Griechenland überleben. Die Währungsunion könnte wahrscheinlich auch ohne Griechenland weiter funktionieren. Es fragt sich nur, ob die Finanzmärkte da anders denken. Denn wenn die Finanzkrise auch auf Spanien übergreifen würde, dann wäre das allerdings ein sehr großes Problem für die Europäische Währungsunion.
Die Einschätzung von Daniel Groß, er ist Direktor am Forschungsinstitut Center for European Policy Studies in Brüssel. Es war ein schwerer Schock vor zwei Wochen in Polen, als Präsident Lech Kaczynski in Russland mit dem Flugzeug abstürzte. Zusammen mit Kaczynski flog die halbe polnische Elite in den Tod. Nun muss das Land viele wichtige Ämter neu besetzen, auch das Amt des Präsidenten. Im Juni sind Wahlen und plötzlich will Kaczynskis Zwillingsbruder Jaroslaw neuer polnischer Präsident werden. Jaroslaw Kaczynski, der Chef der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit. Er sagt, er wolle die Mission seines toten Zwillingsbruders vollenden. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Dass nun Jarosław Kaczynski das Erbe seines Zwillingsbruders antreten will, kommt überraschend. Er sehe es als eine Verpflichtung an, dem polnischen Wahlvolk nach dem Tod Lech Kaczynskis eine nationalkonservative Alternative anzubieten, sagte soeben seine Wahlkampfleiterin Joanna Kluzi-Groskowska vor den Medien. Kaczynski sei aus Sicht der PiS-Partei der beste Kandidat fürs Präsidentenamt.
Sztabu przyjęłam tę propozycję bez wahania. Bardzo się ucieszyłam z tej propozycji. Uważam oczywiście, że Jarosław Kaczynski jest najlepszym kandydatem na prezydenta.
Wahlchancen ausrechnen kann sich der ehemalige Regierungschef aber nur wenig. Jarosław Kaczynski ist äußerst unpopulär. Nach seiner Abwahl als Premierminister vor 2,5 Jahren galt er als politisch erledigt. Ihm geht das Charisma und der Charme seines Bruders Lech völlig ab. Jarosław war zwar immer der Denker und Strippenzieher im Hintergrund, aber wenn es darum ging, politische Inhalte zu vermitteln oder auf die Menschen zuzugehen, wurde immer Lech Kaczynski vorgeschickt. Dass nun Jarosław bei den Präsidentenwahlen im Juni dennoch ins Rennen steigt, hat mit der gegenwärtigen Stimmung im Land zu tun. Polen trauert noch immer um die Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk. Die Sympathien gelten der Kaczynski-Familie. Jarosław geht wohl davon aus, von dieser Sympathiewelle ins höchste Staatsamt gespült zu werden. In normalen Zeiten hätte der erzkatholische, in gesellschaftlichen Fragen äußerst konservative und als stur geltende euroskeptische Junggeselle keine Aussichten, den Kandidaten der regierenden Bürgerplattform Bronisław Komorowski zu gefährden. Komorowski, Parlamentspräsident und gemäß Verfassung bis zur Wahl Übergangsstaatsoberhaupt, ist der haushohe Favorit. Wäre die Wahl wie geplant im Herbst zwischen ihm und dem verunglückten Amtsinhaber Lech Kaczynski abgelaufen, hätte Komorowski gemäß Umfragen haushoch gewonnen. Doch der Interimspräsident sei derzeit nicht wiederzuerkennen, sagt die Warschauer Politologin Maria Baugrowska.
Er wirkt momentan unwahrscheinlich zurückhaltend und höchstwahrscheinlich wird es seine Strategie und Taktik sein, denn nur unter diesen Umständen kann man auch die Hochachtung wegen des verstorbenen Präsidenten zeigen. Er könnte aber in dieser Zeit an Einfluss verlieren und natürlich an Chancen.
Ob sich nun unter dem Eindruck der Trauer das Blatt bis im Juni noch gegen Komorowski wendet, ist fraglich. Es müssten ihm wohl schon schwere Fehler in seiner Rolle als Übergangspräsident unterlaufen, damit er seine Wahl noch gefährden und Jarosław Kaczynski so in eine gute Ausgangslage bringen könnte.
Seit einem halben Jahr präsidiert die Schweiz den Europarat, die Straßburg-Organisation, die 47 europäische Staaten umfasst, nicht zu verwechseln mit den EU-Institutionen Europäischer Rat und Rat der EU. Die Ambitionen der Schweiz im Europarat waren dabei erklärterweise hoch. Ein Hauptziel der vorsitzenden Außenministerin Micheline Calmi-Rey ist umgesetzt, nämlich die Straßburger Organisation in ihrem Kerngeschäft, den Menschenrechten, zu stärken. Gescheitert sind aber die Bemühungen, Weißrussland zur Abschaffung der Todesstrafe zu bewegen. Deshalb kann das Land als einziges in Europa weiterhin nicht Mitglied im Europarat werden. Fredrik Steiger.
Schon bevor Außenministerin Micheline Calmi-Rey heute vor dem Europarat Bilanz ziehen konnte, zum Anfang Mai endenden Schweizer Vorsitz, wurde sie gelobt. Und zwar von Mevlüt Cavusoglu, dem türkischen Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung.
I wish to make a special mention of the conference in Interlaken last February, which helped reach.
Die Schweiz habe mit dem Ministertreffen in Interlaken im Februar wichtige und dringliche Entscheidungen zur Stärkung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erreicht, sagte Cavusoglu. Zu Recht bezeichnet Calmi-Rey die einstimmigen Beschlüsse als Erfolg. Dank ihnen werde es nun leichter, die Europäische Menschenrechtskonvention durchzusetzen.
Les mesures adoptées dans le plan d'action concernent avant tout une meilleure application de la Convention européenne des droits de l'homme.
Der Menschenrechtsgerichtshof werde nun auch dank Schweizer Beharrlichkeit reformiert und damit effizienter. Die 47 Mitgliedstaaten des Europarates verpflichteten sich, die Urteile der Straßburger Richter konsequent umzusetzen. Ein besonderer Erfolg für die Schweizer Diplomatie ist außerdem, dass Russland während des Schweizer Vorsitzhalbjahres seinen jahrelangen Widerstand gegen die Reform des Gerichtshofes aufgab. Und das, obschon dieser in Moskau oft für Ärger sorgt. Denn kein Land wird so oft verurteilt wie Russland. Engagiert verfolgte die Schweiz auch zwei weitere wichtige Ziele. Zum einen in Weißrussland, zum anderen in Bosnien. Weißrussland sollte als letztes Nichtmitgliedland des Europarates in den Schoß der Straßburger Organisation geführt werden. Doch hier scheiterte die Schweiz. Auch weil das Quäntchen Glück fehlte, den richtigen Moment für einen Durchbruch zu erwischen. Micheline Calmiret verhandelte zwar mehrfach und intensiv mit dem weißrussischen Außenminister und sogar mit Präsident Alexander Lukaschenko persönlich. Dabei machte sie klar,
pour ce qui concerne la principale condition posée par le Conseil de l'Europe, à savoir l'abolition de la peine de mort ou pour le moins.
Die zentrale Bedingung des Europarates an das Regime in Minsk sei die Abschaffung der Todesstrafe oder zumindest ein Moratorium. Noch im Februar vernahm Calmiret vielversprechende Signale. Doch kurz darauf, im März, wurde die Hoffnung zunichte gemacht.
Malheureusement, mesdames et messieurs, le dialogue entamé a connu le mois suivant des revers sérieux.
Weißrussland habe nämlich heimlich zwei zum Tode Verurteilte hingerichtet. Damit ist der Beitritt vorläufig wieder vom Tisch. Erfolglos blieb die Schweiz auch im Fall Bosnien. Dessen Verfassung und Gesetze verstoßen etwa beim Wahlrecht weiterhin gegen die Bedingungen des Europarates, weshalb Calmiret vorige Woche in Sarajevo den Verantwortlichen aus Regierung und Opposition ins Gewissen redete, das endlich zu ändern.
Pour cette raison, je me suis rendu la semaine dernière à Sarajevo afin de rappeler aux autorités et aux leaders.
Leider sei es dazu nun zu spät vor den bevorstehenden Wahlen im Herbst. Trotz dieser zwei Misserfolge ist die Bilanz des Schweizer Vorsitzes positiv. Die Menschenrechte sind klar das Kerngeschäft des Europarates. Er ist die oberste Menschenrechtsinstitution in Europa. Es leuchtet daher ein, dass Calmiret und ihre Diplomaten gerade hier einen klaren Akzent setzten. Nun zollen ihnen zahlreiche Staaten Lob, weil sie Reformen zumindest anschoben.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Öl als Fluch vor Amerika und dem Wasser als Segen in Australien. Und im Echo-Dossier Begegnung mit Manoj, der Kindersoldat in Sri Lanka war. Nach der Explosion und dem Untergang der Bohrinsel vor der Küste von Louisiana ist die Lage nun doch gravierender als zunächst angenommen. Bis zu 160.000 Liter Rohöl sollen laut Schätzungen täglich auslaufen. Der Ölteppich bedeckt schon eine Fläche von mehr als 1.500 Quadratkilometern. Aus Washington, Peter Vögerli.
Noch dominiert die drohende Umweltverschmutzung der Küste Louisianas nicht die amerikanischen Schlagzeilen. Doch das könnte sich ändern, wenn sich die Lage im Golf von Mexiko zuspitzt. So hat sich der mittlerweile 1500 Quadratkilometer große Ölteppich innerhalb von nur 24 Stunden um die Hälfte vergrößert. Und die Hoffnung des britischen Ölkonzerns BP, dass ein automatisches Ventilverschlusssystem den Ölaustritt stoppen würde, hat sich zerschlagen. Nun sollen Unterwasserroboter das Sicherungssystem aktivieren. Zwar hat die Verschmutzung die Küste nicht erreicht, aber schlechtes Wetter behinderte die Versuche, das Öl zu binden und aufzusaugen. Am Golf von Mexiko befinden sich ökologisch wertvolle Sumpfgebiete, die unter anderem eine wichtige Rolle beim Schutz von New Orleans gegen Hurrikans bilden, weil sie Flutwellen bremsen und quasi aufsaugen können. Gleichzeitig sind in dieser Region aber auch über 6000 aktive und stillgelegte Bohrinseln sowie unzählige Raffinerien. Und 2% der weltweiten Ölförderung findet in dieser Region statt. Trotz allem hat die drohende Umweltkatastrophe noch keine Kritik an der Ölförderung geweckt, obwohl Präsident Obama vor nur 3 Wochen den umfangreichsten Ausbau der heimischen Ölförderung seit Jahrzehnten angekündigt hat. Doch seine Hoffnung, mit der Forcierung konventioneller Energieträger, sprich dem Bau neuer Atomkraftwerke und der Förderung der sogenannten sauberen Kohle, gleichzeitig eine Mehrheit für erneuerbare Energien im Kongress zu erhalten, hat sich an diesem Wochenende zumindest vorläufig zerschlagen. Denn der republikanische Senator Lindsey Graham hat am Samstag wütend die Brocken hingeworfen, weil die Demokraten plötzlich ein Einwanderungsgesetz forcieren wollen, da dies ihre Wahlchancen bei den Zwischenwahlen im November massiv erhöhen könnte. Heute nämlich hätte ein mit Spannung erwarteter Entwurf für ein überparteiliches Klimaschutzgesetz vorgestellt werden sollen, der unter Umgehung der Ausschüsse noch im Juni im Senat zur Abstimmung hätte kommen sollen. Doch wenn das Klimaschutzgesetz erst nach den Zwischenwahlen im November auf die Traktantenliste kommt, verschlechtern sich seine Chancen weiter, weil allgemein mit deutlichen Stimmengewinnen der Republikaner gerechnet wird, die einem solchen Gesetz skeptisch gegenüberstehen. Möglicherweise wird das Unglück vor der Küste von Louisiana bald die Schlagzeilen in den USA beherrschen, aber wohl auch im schlimmsten Fall kaum ein rasches Umdenken bewirken, weil Öl das Blut der amerikanischen Wirtschaft ist, wie selbst das Energieministerium schreibt, weil 40% des amerikanischen Energiebedarfs durch Öl gedeckt wird und beispielsweise die Autofahrer in Mississippi fast 10% ihres Einkommens für Benzin ausgeben, also an viel und günstigem Öl interessiert sind.
10 Jahre war Dürre im Osten von Australien. Das hat viele Bauern in den Ruin getrieben. Und nun plötzlich Regen, heftiger Regen sogar. Millionen Liter Wasser sind auf dem Weg vom Bundesstaat Queensland in Richtung Süden. Das tausende Quadratkilometer große Murray-Darling-Flussgebiet verwandelte sich im letzten Monat von einer Wüste in eine grüne Oase. Ein Segen, auch wenn die chronischen Wasserprobleme Australiens keineswegs gelöst sind. Urs Welterlin hat miterlebt, wie in der Nähe des kleinen Dorfs Lining Ridge das so lange ersehnte Wasser ankam.
Erst sind es nur ein paar Rinnsale im orangen Staub, dann dünne Bäche in ausgetrockneten Betten, dann, nach ein paar Minuten, ein rauschender Fluss. Er sucht sich den Weg durch eine Landschaft, die jahrelang kaum einen Tropfen Wasser gesehen hat, umspült die blätternde Rinde knorriger Eukalyptusbäume. Die Erde saugt das Wasser auf wie ein knochentrockener, krümeliger Schwamm. Auf einen Schlag erwacht zum Leben, was noch vor kurzem den Tod geweiht schien. Und es ist kaum zu glauben. Am Ufer des eben wiedergeborenen Flusses stehen bereits zwei Angler. Rute in der einen Hand, Bier in der anderen. Es ist doch nicht möglich, dass es bereits Fische hat im neuen Gewässer.
Smells like fish. That must be fish.
Es riecht wie Fisch, also muss es Fisch sein, sagt Jack Peacock. Er ist ein Opalsucher aus dem Dorf Lightning Ridge. Die Flut trage die Fische aus überspülten Weihern im Norden in Richtung Süden. Nie sei das Angeln so fantastisch wie beim Ende der Dürre. Sagt's und öffnet sich das nächste Bier. Die Menschen in diesem abgelegenen Teil des Kontinents können es kaum fassen, dass die Trockenheit endlich zu Ende ist. Es war eine Dürre, die vielen das Herz gebrochen hat, Tausende von Bauernfamilien in den Ruin trieb. 500 Kilometer weiter nördlich, auch auf der Baumwollfarm Cubby Station, donnert das Wasser. Endlich, noch vor wenigen Wochen, lag die Anlage trocken. In zweifacher Weise. Sie hatte kein Wasser und sie ist bankrott. 320 Millionen Franken schuldet sie der Bank. Nach den Regenfällen hoffen die Besitzer, mit dem Verkauf wenigstens einen Teil dieses Geldes wieder hereinholen zu können. Dass selbst die australische Regierung einen Kauf erwägt, zeigt, welche Bedeutung die Farm hat für das ganze Land. Mit 93.000 Hektaren ist sie eine der größten Baumwollfarmen der Welt. Und das auf dem trockensten Kontinent nach der Antarktis. Baumwollpflanzen sind besonders durstig. Anlagen wie Cubby sind dafür verantwortlich, dass das Murray-Darling-Flusssystem buchstäblich verdurstet. Der Murray-Fluss ist fast 3000 Kilometer lang, der drittlängste befahrbare Fluss der Welt. Ganze 93% des Wassers aber werden ihm entzogen auf dem Weg nach Südaustralien. Das Murray-Darling-System ist quasi die Fruchtschale Australiens. Baumwollfarmen, industrielle Gärten, Rinderfarmen. Sie haben das Recht, Hunderte von Millionen Litern Wasser aus dem Fluss zu pumpen. Es ist ein rentables Recht. Lizenzen sind Gold wert. Wer sie verkauft, ist sofort Millionär. Verlieren aber tut die Umwelt. Der Mangel an Wasser, der zu langsame Wasserfluss, vergiftet die Ströme. Dazu kommt eine Plage. Aus Europa eingeführte Karpfen übervölkern das Flusssystem, verdrängen andere Fische. Sie wühlen den Boden auf und entwurzeln die letzten noch gesunden Bäume am Ufer. Das natürliche Gleichgewicht ist am Kippen. Wird nichts unternommen, könnte die Stadt Adelaide am Mund des Flusssystems bald kein Trinkwasser mehr haben. Wie ihre Vorgänger scheitert die Regierung von Premierminister Kevin Rudd aber am Widerstand der Agrarindustrie. Die Bauern pochen laut und kompromisslos auf ihr Recht, weiter Wasser zu entziehen. Jetzt will Canberra wenigstens für 100 Millionen Franken Wasserlizenzen aufkaufen. Ob auch Cubby schließlich Staatseigentum wird, kann vorerst noch niemand sagen. Doch selbst wenn diese Hunderte von Millionen Liter Wasser im Fluss bleiben sollten, sie sind nicht viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn die nächste Dürre kommt bestimmt. Die australische Umwelt lebt in einem Zyklus von fetten und mageren Jahren seit Jahrtausenden. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch der kleine Fluss bei Lightning Ridge wieder versiegt.
Urs Welterlin. Vor einem Jahr besiegte die srilankische Armee die Tamil Tigers. Die Kämpfer der Tigers wurden umgebracht, verhaftet oder sie entflohen. Unter ihnen waren auch Hunderte von Kindersoldaten. Diese Kindersoldaten sind heute in Rehabilitationszentren der Regierung untergebracht. Viele aber blieben unerkannt und versuchten sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Dabei steht ihnen die Vergangenheit im Weg. Unsere Korrespondentin Karin Wenger hat einen der ehemaligen Kindersoldaten getroffen.
Er ist klein und sehnig wie ein durchtrainierter Ausdauersportler. Er trägt Gel im Haar und wenn er spricht, wenn er sich erinnert an seine Zeit bei den Tamil Tigers, rutscht er nervös auf dem Stuhl hin und her und schnalzt mit der Zunge. Manoj, wie wir den 25-jährigen Tamilen nennen, wuchs in einem kleinen Dorf an der Ostküste Sri Lankas auf. Die Familie war arm. Der Vater, ein Fischer, konnte seine neunköpfige Familie nur mit Ach und Krach versorgen. Er habe studieren und Beamter werden wollen, sagt Manoj, aber die Schule sei meist geschlossen gewesen wegen der Kämpfe zwischen den Tamil Tigers und den Regierungssoldaten. Bei solchen Kämpfen hätten die Regierungssoldaten seinen Onkel getötet und zwei andere Verwandte mitgenommen. Das habe seinen Hass auf die sri lankische Armee geschürt. Damals war Manoj 10 Jahre alt. Mit 15 Jahren beschloss er, den Tamil Tigers beizutreten und ihren Kampf für einen unabhängigen Tamilenstaat mitzutragen. Andere Kinder wurden mit Gewalt von ihren Familien weggeholt. Gegen Ende des 26-jährigen Krieges forderten die Tamil Tigers ein Kind pro Familie. Die ersten 6 Monate habe er das Grundtraining absolviert, Waffentraining, politischer Unterricht, Sport. Zuerst sei er glücklich gewesen, aber dann sei das Training immer härter geworden, erzählt Manoj. Die Kindersoldaten lebten zusammen mit den erwachsenen Kämpfern im Dschungel. Sie wurden zu Kämpfern, Sanitätern oder Selbstmordattentätern ausgebildet. Als Manoj 18 Jahre alt war, wollte er unbedingt Selbstmordattentäter werden. Er habe gedacht, mit einem Attentat könne er der Welt zeigen, wie sehr die Tamilen litten. Jeden Tag hätten ihnen die Kommandanten dieses Leid geschildert und von der Unterdrückung durch die singalesische Mehrheit des Landes berichtet. Als Selbstmordattentäter wäre er ein Held, ein Märtyrer, das habe er geglaubt. Über ihn würde es Legenden geben und für seine Familie würde gesorgt werden, sagt Manoj. Über den Tod oder die, die er töten würde, habe er sich keine Gedanken gemacht. Die Black Tigers, die Spezialeinheit für Selbstmordanschläge der Befreiungstiger, verübten über 200 Attentate. Sie attackierten Militärbasen, den internationalen Flughafen in Colombo, buddhistische Religionsstätten und sie töteten unzählige Soldaten und Zivilisten. Auch Rajiv Gandhi, der ehemalige indische Premierminister, wurde 1991 von einer Attentäterin der Black Tigers ermordet. Es habe genügend Freiwillige gegeben, sagt Manoj. Er selber sei von sich aus zu Prabhakaran, dem Anführer der Tamil Tigers, gegangen und habe darum gebeten, ein Black Tiger zu werden. Prabhakaran habe von 100 Bewerbern jeweils 5 ausgesucht. Es sei eine Frage des Zufalls gewesen, ob man ausgewählt wurde oder nicht, sagt Manoj. Er selbst wurde nicht ausgewählt. Das habe ihn enttäuscht, sagt er. Heute jedoch ist er glücklich, dass er noch am Leben ist. Manoj wurde Kommandant einer Gruppe von 90 Kindersoldaten. Sie versorgten andere Truppen mit Waffen. Manchmal griffen sie eine Armeebasis an. An diese Angriffe erinnert sich Manoj genau und an seine Freunde, die dabei gestorben sind. Im Jahr 2004 wurde Manoj von den Tamil Tigers nach Hause geschickt. Sein Anführer hatte sich von den Tamil Tigers abgespaltet und war zur Regierung übergelaufen. Einige Soldaten hat er mitgenommen, aber Kindersoldaten waren unter diesen Umständen nicht mehr willkommen. Manoj war enttäuscht. Die Rückkehr ins zivile Leben sei schwierig gewesen. Er sei sich an ein einfaches Leben ohne Strom und fließend Wasser gewöhnt gewesen, an einen militärischen Tagesablauf im Dschungel. Auf einmal sei er wieder im Elternhaus gewesen. Die Familie habe ihn nicht mehr aus dem Haus gelassen, weil sie sich um ihn fürchteten. Manoj wurde von den Erinnerungen verfolgt, von Albträumen, die sich um verlorene Kämpfer drehten. Albträume mit Soldaten, die ihn heimsuchten, um sich an ihm zu rächen. Ohne Ausbildung und Arbeit schaffte er es nicht, Fuß zu fassen. Zudem haftet ihm das Stigma eines ehemaligen Kämpfers, eines gewalttätigen Jugendlichen an. So verließ er das Land, um im arabischen Emirat Katar auf dem Bau zu arbeiten. Vor 2 Jahren kehrte er nach Sri Lanka zurück. Er hoffte, hier einen besseren Job und eine Frau zu finden. Beide Hoffnungen blieben bislang unerfüllt. Voller Bitterkeit schaut er auf die Jahre bei den Tamil Tigers zurück. Sie erscheinen ihm heute wertlos. Statt zu studieren, hat er für die Tigers gekämpft, diese aber existieren nicht mehr. Die Hoffnung auf einen Tamilenstaat und mehr Rechte wurden endgültig zerschlagen. Dass sich seine und die Lage der Tamilen in Zukunft verbessern wird, glaubt er nicht mehr. Die Diskriminierung halte an, dass sich die Regierung vor allem auf die singalesische Bevölkerung und ihre Bedürfnisse konzentriere. Und das werde sich nicht ändern, glaubt Manoj.
Das war ein Echo-Dossier von Karin Wenger und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Monika Oetli und für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.